der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer.
Folge 363 von Tee Time, der Golf-Podcast. Und ihr hört es vielleicht schon so ein bisschen am Hintergrund. Wir sind nicht in einem Studio und auch die Konstellation in dieser Folge wird eine ganz andere sein, wie ihr sie sonst gewohnt seid. Ich bin unterwegs, alleine unterwegs. Man könnte sagen, vielleicht hat es auch seine Gründe, dass meine zwei ehemaligen Profihasen jetzt heute nicht mit am Tisch sitzen. Vielleicht ist es auch besser so. Denn wir sprechen mit einem Mann, und bei dem sind wir auch tatsächlich zu Besuch, sitzen gerade in seinem Büro, der früher die Challenge Tour aufgemischt hat, der eigentlich auf allen Ebenen im Profigolf richtig zugelangt hat. Auf der DP World Tour hat es noch nicht so ganz gereicht, aber darüber werden wir auch ausführlich sprechen. Heute ist er der Clubmanager von St. Leon Roth. Mo Lampert ist bei uns oder wir sind vielmehr bei ihm. Hi.
Jens, schön, dass du da bist. Bernd und Flo, ich bin mir sicher, ihr werdet es hören. Schade, dass ihr nicht da seid, aber ihr könntet auch mal wieder zu Besuch kommen.
Die trauen sich noch zu euch hier, ja?
Weiß ich nicht. Also Flo hat jetzt zumindest seinen Sohn zu uns gebracht, was ja schon mal gut ist zum Golfspielen. Aber tatsächlich, er traut sich nur in offizieller Mission, wenn er mit dir da ist, wenn er in der DGL da ist. Aber jetzt hier privat hat er vielleicht noch zu viele schlechte Erinnerungen von den vielen Matches, die er verloren hat.
Aber so unerfolgreich war es ja tatsächlich auch nicht hier. Für ihn damals, als er für St. Leon Roth gespielt hat, oder?
Nee, tatsächlich. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar nicht wie lange, aber ich weiß noch, als ich zum ersten Mal in der Herrenmannschaft dabei war, das war 2005, da war ich 13 Jahre alt. Da habe ich in Bad Saarow bei Flo Kelly gemacht. Und das ist so die erste Erinnerung, die ich an den Mannschaftssport hier habe. Und ja, ich meine, die Qualität, die er an den Tag gelegt hat, die Ära, die er hier geprägt hat in den Jahren, wo wir mit St. Leon Roth so erfolgreich waren, da hat er natürlich eine tragende Rolle gespielt und war natürlich dann auch der erste Spieler aus St. Leon Roth, der sich langfristig auch auf den Touren dann etabliert hatte.
Wenn man übrigens Mo Lampert bei Wikipedia einträgt, weißt du, was dann passiert?
Dann weiß jeder, dass ich in Schwetzingen geboren bin.
Das auch, aber es gibt tatsächlich in zwei Sprachen kann man über dich auf Wikipedia was recherchieren.
Okay.
Einmal auf Englisch.
Ja.
Und auf Holländisch.
Nicht auf Deutsch?
Nein.
Oh.
Warum?
Weißt du nicht? Nee.
Tatsächlich gibt es irgendeine Verbindung nach Holland, von der wir noch nichts wussten?
Also ich weiß auch von nichts, aber tatsächlich, ich habe den Wikipedia-Eintrag nicht gemacht.
Du giltst oder du bist einer der erfolgreichsten deutschen Amateurspieler in deiner Generation damals gewesen. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Du bist der jüngste deutsche Spieler gewesen, der es geschafft hat, auf der damaligen Challenge-Tour, heute heißt sie Hotel Planner Tour, dreimal in einem Jahr 2014 zu gewinnen. Und ich habe mit Bernd tatsächlich telefoniert im Vorfeld vor dieser Aufnahme heute und er hat gesagt, das war damals so krass, das war noch Frühsommer, da war der Mo quasi schon auf der European Tour, weil das einfach zack, zack, zack mal eben schnell geknallt hat. Wenn du heute darüber nachdenkst, da sind ja auch dann so Begriffe immer mal wieder gefallen wie Wunderkind, das große neue Riesentalent und so weiter und so fort. Wie gehst du heute damit im Kopf um?
Ja, tatsächlich, das ist so ein bisschen, was ich bereue in meiner Karriere, dass ich in den Zeiten, wo ich dann wirklich gut gespielt habe, und das war vor allem der Frühsommer 2014 einer der Höhepunkte in der Profikarriere, dass ich da nicht so richtig viele Erinnerungen dran habe. Es war tatsächlich eine coole Geste von der European Tour, als ich dann ja offiziell aufgehört habe zu spielen. Ich glaube, bei Bernd ist es auch so, mir die Scorekarten zugeschickt wurden von den Turnieren, die ich gewonnen habe. Das heißt, ich habe von den drei Turnieren, die ich gewonnen habe, in Österreich, in Spanien, in Aserbaidschan, die vier Scorekarten jeweils von den Runden habe ich tatsächlich daheim, habe ich eingerahmt. Das ist dann schon irgendwie die Erinnerung.
Aber die kriegt man erst nach der Karriere dann?
Ich glaube, ich habe sie nach der Karriere bekommen. Ich habe irgendwann mal ein Paket bekommen, das wird hier in den Golfclub geschickt.
Okay.
Ob das... Kann auch sein, dass sie das Lager aufgeräumt haben und sich bei
jetzt
mir
können
das
endlich mal raustun.
Eingestimmt hat mit meinem Karriereende.
Ja.
Aber tatsächlich so richtig die Erinnerung, was habe ich da gemacht, wie hat sich das angefühlt. So ein paar Snippets irgendwie aus den einzelnen Turnieren, was ich da gefühlt habe, wie das gelaufen ist. Aber so im Großen Ganzen und das ist irgendwie so, ja, das bereue ich tatsächlich, dass ich mir da nicht irgendwie ein paar Sachen aufgeschrieben habe oder irgendwie jetzt Erinnerungen noch habe, sondern ja, das ist meines mittlerweile halt auch über 11 Jahre her. Ich erinnere mich daran, ich erinnere mich, wo wir waren, aber ich habe jetzt vor kurzem einfach immer mal wieder, sieht man ja die Highlights auf der European Tour Webseite, mal angeguckt, okay, wie war das, mit wem habe ich gespielt in den Finalrunden und so ein bisschen das wie eine Erinnerung zurückzurufen, aber wirklich gute Erinnerungen habe ich leider nicht mehr daran.
Okay, aber macht es dann irgendwas noch mit dir, wenn du dann diese Highlights dir nochmal anguckst? Also würdest du dich gerne nochmal dahin beamen? Aus der heutigen Sicht?
Aus der heutigen Sicht tatsächlich nicht. Ich habe ja jetzt Ende 2021 mein letztes Turnier gespielt auf der Challenge Tour, damals in der Schweiz. Und jetzt, ich bin in so einer anderen Phase in meinem Leben.
Ja.
Ich habe geheiratet, ich habe eine kleine Tochter daheim. Das ist wie ein anderes Leben und ich bin super happy in der Position, in der ich jetzt hier in St. Glen Roth bin. Bin total zufrieden mit dem, was ich irgendwie als Sportler erreicht habe, auch wenn es nicht am Ende nicht das geworden ist, was ich mir vielleicht vorgestellt hatte als Junge, aber am Ende bin ich total im Reinen mit mir und bin total im Hier und Jetzt und freue mich, dass ich dreimal auf der Challenge Tour gewonnen habe, insgesamt, ich glaube, 8 Profisiege erreichen konnte, aber das ist irgendwie auch ein anderes Leben jetzt.
Tatsächlich aber auch, naja, zur Hälfte ein Neubeginn, weil neuer Job,
ja.
Gleichzeitig aber auch ganz klar nach Hause kommen, auch zu Hause bleiben, zu Hause sein.
Mhm.
Das ist ja schon eine ganz coole Geschichte, weil, was viele nicht wissen, deine Verbindung zu St. Leon Roth, zu diesem Verein, zu diesem Club, die ist ja nicht einfach so, dass du mal als Kind hier angefangen hast, Golf zu spielen. Das ist ja quasi familiär in die Wiege gelegt sozusagen.
Ja, genau. Also ich habe ganz spannend, weil wir jetzt gerade intern damit beschäftigt sind, unser 30-jähriges Jubiläum im Golfclub St. Leon Roth zu planen. Und es ist so, der Golfclub wurde 1996 gegründet und mein Großvater war einer der Gründungsmitglieder. Durch eine enge Freundschaft zum Dietmar Hopp, unserem Ehrenpräsidenten jetzt, ich dann auch als 5-jähriger Junge 1997 in den Club eingetreten bin. Das heißt, offiziell zähle ich als Mitglieder der ersten Stunde, so bezeichnen wir die bei uns. Und ja, also ich habe 97 hier angefangen, Golf zu spielen, habe die komplette Jugendförderung hier durchlebt, habe für die Mannschaften gespielt, habe nie für einen anderen Verein gespielt und auch über mein Profitum war hier in der Sportmanagementagentur und tatsächlich jetzt so full circle tatsächlich hier im Management anzufangen, ist für mich emotional besonders. Ich komme hier aus der Ecke, habe den Golfclub hier wachsen sehen und tatsächlich jetzt die Zukunft mitbringen zu dürfen, ist was ganz Besonderes und deswegen die Emotionalität, die ich, glaube ich, auch an den Tag lege hier im Club, mir bedeutet das alles super viel, einfach weil ich ja meinen kompletten Leistungssport auch eben dem Golfclub zu verdanken habe.
Aber es ist jetzt schon eine spezielle Rolle ja auch. Es gibt doch bestimmt noch Leute, die damals hier auch schon gearbeitet haben. Jetzt bist du deren Chef.
Ja.
Ist das manchmal ein bisschen komisch?
Na, tatsächlich. Ich habe es auch so ein bisschen irgendwie als Herausforderung zumindest antizipiert am Anfang, aber ist es tatsächlich überhaupt nicht, sondern wir haben viele Kollegen, die hier seit 20 Jahren arbeiten und tatsächlich die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend. Einfach, ich glaube, so wie ich als Typ bin, auch gerne anderen zuhöre, Wert auf die Meinung anderer lege, auch wenn am Ende viele Entscheidungen dann von mir getroffen werden. Aber grundsätzlich wir da sehr gut im Austausch, in Diskussionen, in den Teams zusammenarbeiten und die Geschichte insgesamt des Golfclubs mir auch total wichtig ist, auch wenn wir jetzt in der Zukunft vielleicht ein paar Themen anders angehen werden unter meiner Führung. Aber ich sehe das überhaupt nicht als Thema mittlerweile, ob das in der Mitgliederbetreuung, im Customer Relations Team, das sind Kollegen, die sind seit 20 Jahren da, die ich sozusagen von anderen Seite noch kenne, die mich als kleines Kind kennen, aber natürlich da auch von Anfang an direkt eine persönliche Bindung da war.
Jetzt kenne ich bei Flo und bei Bernd die Situation tatsächlich, als die aufgehört haben oder so langsam klar war, okay, jetzt geht es dem in Anführungszeichen Ende entgegen, jetzt muss ich mal gucken, was ich nach der Profikarriere...
Klingt ein bisschen hart, ne?
Ja, es klang jetzt ein bisschen sehr traurig, aber sie haben es ja hinbekommen in dem Sinn. Es ist ja auch nichts Schlimmes passiert, aber als klar war, okay, die Profikarriere ist vorbei, war bei beiden erstmal klar, okay, der erste Weg ist ja eigentlich bei den meisten, gut, dann werde ich jetzt halt Trainer, mach diese Ausbildung bei der PGA of Germany und dann kann ich aufgrund meiner Vergangenheit wahrscheinlich ganz gut pro Stunde verdienen und dann gucken wir mal, wie es so läuft.
Ja.
War bei dir vor ein paar Jahren klar oder schon immer vielleicht auch im Hinterkopf, das Thema Management ist eigentlich so mein Ding, da will ich mal rein?
Tatsächlich, was für mich klar war, ich wollte nie Trainer werden. Also für mich war klar, dass ich nach meiner Karriere auch der Gedanke in meinem Kopf irgendwie gewachsen ist, war klar, okay, Trainer ist nichts für mich, weil ich einfach von meinem Naturell, glaube ich, einfach kein guter Trainer wäre.
Warum?
Ich bin brutal ungeduldig und tatsächlich auch das Thema, ich habe Golf als kleiner Junge gelernt, dass ganz, ganz viele Themen sind für mich einfach natürlich. Wie stehe ich am Ball, wie greife ich den Schläger? Natürlich lernt man das in der Ausbildung, aber für mich ist, wenn du mich jetzt fragst, okay, warum greifst du so? Weil halt.
Ist halt so.
Ist halt so.
Mach ich seit
Mach
Geburt.
Mach doch einfach.
Ja, okay.
Ja, ist halt so.
Und das deswegen, dann zu erklären und zu übersetzen für jemand, der es halt noch nie gemacht hat und schon 40 ist oder so, das ist dann schwierig.
Okay. Und tatsächlich auch insgesamt die, sag mal, technische Seite des Golfspiels in meiner Karriere hat mich nie besonders interessiert. Ich kannte meinen Schwung, das hat gereicht, aber alles andere, warum, wie und weshalb, hat mich nie wirklich interessiert.
Okay.
Deswegen war so diese sportliche Trainerseite nach der aktiven Karriere nie ein Thema. Es war eher die Richtung, ich hätte mich eher im Spielermanagement gesehen tatsächlich. Das war so der Gedanke, der auch in mir gereift ist. Ich habe ja dann kurz vor Corona-Zeit angefangen, an der Fernuni in Hagen zu studieren. Hab da Wirtschaftswissenschaften
parallel zum Spielen. Krass. Machen jetzt auch nicht so viele, oder?
War auch keine besonders gute Idee. tatsächlich hat einfach durch die Qualitäten und vielleicht die Werte, die man als Leistungssportler hat, mit Disziplin, Fokus, da schon sehr gefordert. Bin auch happy, dass ich dann einen guten Abschluss gemacht habe. Und habe dann eigentlich direkt nach dem Spielende, ja, ein gutes Jahr beim Christoph Herrmann in der Nationalmannschaft als Tour-Experte gearbeitet. War dann Kapitän der Nationalmannschaft bei der EM. Und es war schon besonders, da auch so ein bisschen mein Input aus der Vergangenheit, Transformation Amateurgolf, Profigolf, wie geht man daran, welche Themen, dafür die Spieler gut begleiten konnte. Das Thema mit ins Management wechseln kam tatsächlich relativ unverhofft und ging auch tatsächlich ziemlich schnell von der ersten Kontaktaufnahme Ende Juli oder Mitte Juli. Und angefangen habe ich am 1. September. Also innerhalb von 6 Wochen von zum ersten Mal gesprochen bis in, ich sitze tatsächlich hier im Büro, keine 6 Wochen. Ist weiterhin eine Riesenehre. Und den Weg habe ich so nicht kommen sehen. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt hier bin.
Diese Entscheidung, ist sie dir dann doch schwer gefallen, jetzt plötzlich nicht mehr jeden Tag, ich sage jetzt mal, die grüne Wiese unterm Schuh zu haben? Klar kannst du hier jeden Tag rausgehen und den Golfplatz riechen, aber du kannst ja jetzt nicht jeden Tag hier 18 Loch spielen. Oder mal eben, keine Ahnung, 9 Uhr einen kurzen Kaffee, 9.30 Uhr, komm, mache ich noch einen Eimer Bälle und dann lege ich mal los. Ja. Mhm. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Leben. Ja. Also davor quasi die ganze Zeit on the road, immer unterwegs, immer in diesem Wanderzirkus, wie ich es immer gerne betitel, immer mit den gleichen Kollegen irgendwie um die halbe Welt reisen.
Ja.
So, dann sich bewusst dazu entscheiden, okay, das war es jetzt mit der Profikarriere, das ist ja das eine.
Ja.
Aber du hast es gerade selber gesagt, du hast es von klein auf quasi gehabt. Das ist Profigolf, das ist Leistungssport, das ist mit viel Disziplin, mit Training. Mhm. Das ist ja ein ganz anderer Tagesablauf als jetzt.
Ja.
Brauchtest du da eine Phase, um dich da überhaupt mal so ein bisschen einzugrooven? Also ich kann mir das immer schwer vorstellen, wenn du den ganzen Tag in Anführungszeichen draußen Sport machst, so nenne ich es jetzt einfach mal übersetzt, und dann plötzlich die Aufgabe hast, einen Büroalltag zu haben, mit Meetings, aber mit Schreibtisch, mit Computer, mit, keine Ahnung. Also es ist ja was anderes, als wenn du auf
deinem Internet.
Ja, und diesem Internet, genau. Also du guckst aber nicht mehr den ganzen Tag irgendwelche Daten auf dem Trackman an, sondern hast plötzlich ganz andere Abläufe.
Ja.
Braucht man da ein bisschen oder hat das gleich funktioniert?
Tatsächlich, wie es auch dazu kam, dass ich mir da Gedanken gemacht habe, ist tatsächlich auch Anfang der Corona-Zeit gewesen. Ich habe 2019 nochmal eine gute Saison auf der jetzt Hotel Planner Tour gespielt, habe relativ knapp den Sprung ins Grand Final verpasst und war eigentlich gerade so auf dem Weg, okay, jetzt vielleicht ist da doch noch was. Und dann haben wir Anfang 2020 noch, ich glaube, 4 Turniere in Südafrika gespielt und dann kam
der
Lockdown.
Zack,
Das heißt, gezwungenermaßen war ich ja schon, sagen wir mal, von Mitte März, war ich ja eh daheim. Und habe den
Lux. Konnte ich eh schon mal an den Schreibtisch setzen und mal gucken, wie sie es anfühlt.
Dann war natürlich da in der Uni sehr involviert, habe das dann vorangetrieben und hatte das Glück, dass ja St. Glenroth auch Bundesstützpunkt war oder auch ist. Das heißt, wir konnten als Nationalspieler und Profis ja relativ früh hier wieder trainieren, aber nur hier. Dadurch, dass ich eine Viertelstunde weg wohne, hatte ich diesen Alltag, okay, ich habe viel für die Uni gemacht, aber ich kam halt jeden Abend wieder nach Hause, habe jeden Abend mit meiner damals Freundin, jetzt Frau, zu Abend gegessen, habe jeden Morgen daheim gefrühstückt und bin dann schon mal gefühlt einem geregelteren Alltag nachgekommen. Und habe da eigentlich gemerkt, zu der Zeit, wie glaube ich viele gemacht haben, war mir auch ziemlich langweilig, kam auf die Idee, ich wollte schon immer mal 5 Kilometer unter 20 Minuten rennen und war halt 4-mal in der Woche im Waldrennen. Und habe da einfach gemerkt, ey, es ist mega schön zu Hause. Und auch dieses, ich schlafe abends daheim ein, ich wache morgens daheim auf, wie ein, in Anführungszeichen, normaler Mensch, hat eigentlich da schon sozusagen die ersten Gedanken mehr gesät. Das heißt, diesen geregelten Alltag, das ist auch das, was ich jetzt total schätze. Egal, ich arbeite viel, ich bin im Sommer viel hier, am Wochenende Abendveranstaltungen und alles, so wie jetzt heute Abend auch. Aber trotzdem komme ich heute Abend nach Hause zu meiner Familie und morgen früh wache ich bei meiner Familie auf. Und das ist einfach das, ich genieße das total, dass ich morgens von daheim hierher fahre und abends wieder von hier nach Hause fahre. Und deswegen, ja, es ist ein anderer Alltag, aber diese Transformation ist mir tatsächlich super leicht gefallen, weil ich die andere Seite auch nicht mehr so genossen habe. Also dieses viele Reisen, viele Wechseln von zu Hause.
Irgendwann ist
dann
gut,
nicht,
ne?
Nicht gut spielen.
Ja.
Das Reisen und alles ist super gut. Man redet ja mit Flo und Bernd auch häufig drüber. Das Reisen ist super toll, wenn du gut spielst. Aber nichts ist einsamer, als wenn du irgendwo in Kasachstan sitzt und ein Dreipad am letzten Loch machst, um einen Cut zu verpassen und dann allein im Hotelzimmer hockst. Profisport kann schon sehr, sehr einsam sein. Und wenn man nicht gut spielt, kann es auch echt bitter sein.
Tee Time, der Golf-Podcast.
Kommen wir mal jetzt ins Hier und Jetzt, in diesen überragend großen Club hier. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, also ich bin 3-4 Mal im Jahr, wenn ich Glück habe, hier.
Mhm.
Meistens spiele ich dann irgendwelche Turniere und so, aber es ist jedes Mal so, dass ich jedes Mal denke, krass, ich fahre heute nach St. Leonrod oder ich fahre morgen nach St. Leonrod. Mhm. Wenn man hier reinkommt, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, das ist so ein bisschen wie du gehst ins Ritz-Carlton rein. Es ist alles sehr luxuriös,
ja.
Es ist alles sehr groß. Ich hatte vor ein paar Wochen, da haben wir auch tatsächlich diese Aufnahme mal so ein bisschen uns überlegt, war ich bei einer Tagung hier bei euch, die du auch, wo du auch eine Präsentation gehalten hast, bei der Business Division der PGA of Germany. Und da durften wir ja mal bei euch in diese Indoor-Halle reingehen, die man gar nicht richtig beschreiben kann, weil die ja sowas von überdimensioniert krass toll ist. Und du hast bei diesem Vortrag, hast du erzählt, was es so für Bullet Points gibt, was es für, in Anführungszeichen, Aushängeschilder gibt, die einfach für, die so eine Strahlkraft haben.
Mhm.
Und dann hast du das Bild, was wahrscheinlich jeder kennt, von Tiger Woods an die Wand geschmissen, wo er auf dem Grün steht und dieser Schwan ihm gegenübersteht.
Ja.
Das ist jetzt wie lange her?
Über 20 Jahre mittlerweile.
Also vor über 20 Jahren hat Tiger Woods diese Wiese betreten.
Mhm.
Und hat hier gespielt. Und das ist aber, hast du gesagt, bis heute immer noch für die Leute, die dann auf, als Gast, Green Fee oder so, das ist das, was die am meisten auch erzählen, dass sie hier mal aufziehen wollen, weil hier der große Tiger auch mal gespielt hat. Oder wenn man bei euch unten zur Gäste- oder zur Umkleidekabine unten läuft, da sind ja dann auch ganz viele Bilder und so. Dass das so lange so eine Strahlkraft hat, ist ja schon krass.
Fasziniert mich auch immer wieder, weil tatsächlich, es ist über 20 Jahre her, als die Deutsche Bank SAP Open hier ausgetragen wurde. Ich war ein kleiner Junge. habe bei meinem Großvater Caddy gemacht im Pro-Am.
Also wir sind damals auch hierher gefahren, ja? Wir haben uns das auch angucken wollen und ich erinnere mich noch an irgendeine Schlagzeile von der Bild-Zeitung, wo man halt dann gesehen hat, wie er einfach seinen ersten Schritt aus dem Privatjet irgendwie rausmacht und ich weiß nicht mehr, was die Schlagzeile war, aber selbst die Bild-Zeitung hat natürlich damals darüber geschrieben,
ja,
dass Tiger Woods, und das ist 20 Jahre her, in Deutschland ist.
Ja.
So. Und bis heute profitiert er davon.
Ja, tatsächlich, wir haben Greenfee-Gäste, wir fragen die, wie kommen sie zu uns, wenn sie zum ersten Mal kommen oder auch regelmäßig, dann kommt häufig die Antwort, ja, weil Tiger Woods hier vor über 20 Jahren die Deutsche Bank SAP Open gespielt hat. Und tatsächlich deswegen, auch wenn du unsere Druckerzeugnisse anguckst auf den Scorekarten, ist tatsächlich auch hinten noch drauf, Ausrichter der Deutsche Bank SAP Open, weil das immer noch marketingmäßig bei uns zieht. Ich finde es faszinierend, dass es so lange bei uns auch etabliert ist, auch in den Köpfen der Golfer so lange etabliert ist, weil tatsächlich dann auch sich an bestimmte Schläge erinnern, die dann wissen, an der 18 auf St. Leon hat Tiger mit dem Eisen abgeschlagen, damit er nicht links in die Bunker reinschlägt. Und das ist dann wirklich besonders fasziniert mich und es zeigt einfach auch, was er in der jetzigen Golfergeneration für einen Stellenwert hat. Und ich meine, wenn man realistisch ist, spielt er seit 6 Jahren eigentlich fast kein Golf mehr.
Nee, er hat letzte Woche bei irgendeiner Pressekonferenz die Journalisten ein bisschen verarscht und hat gesagt, er spielt nächstes Jahr auf jeden Fall 26 Events oder
genau,
so.
Ja.
Gut, okay. Aber das ist, also marketingtechnisch natürlich Gold.
Ja.
Auf wahrscheinlich noch ewig. Aber ihr habt ja zum Beispiel auch ein Weltereignis ausgetragen wie den Solheim Cup.
Genau. Das war jetzt, Solheim Cup war im September 2015.
Also das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Das glaube ich auch nicht mehr. Ich denke immer, das war vor 3 Jahren.
Ist auch in meinem Kopf tatsächlich viel, viel kürzer her tatsächlich, ja, weil auch die ganzen Aufbauten natürlich die Jahre vorher, aber leider auch die Jahre danach geprägt waren vom Solheim Cup, wenn man unsere Platzqualität anschaut. Aber so ein Event, die 12 besten Damen Europas gegen 12 besten Damen USA und dann auch so, wie sich das Event ausgespielt hat, wie die Infrastruktur aufgebaut hat, mega. Wirklich sehr, sehr besonders, dass das schon 10 Jahre her ist, ist Wahnsinn. Aber jetzt auch in der Kommunikation nach außen, was in den Köpfen der Golfenden drin ist, ist tatsächlich Deutsche Bank SAP Open Tiger mehr in den Köpfen drin, obwohl es über 20 Jahre her ist, als tatsächlich der Solheim Cup vor 10 Jahren.
Jetzt hast du gerade gesagt, der Solheim Cup hätte ein bisschen danach noch Nachwehen mit sich getragen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, tatsächlich müssen wir jetzt unseren Superintendent Daniel Lüttger fragen, der da zumindest besseres Know-how hinten dran hat. Aber wir zusammenfassend kann man sagen, dass wir über Bodenverdichtung, wo die großen Tribünen standen, wo das große VIP-Zelt stand, tatsächlich weiterhin noch die Merkmale sehen, dass das Gras nicht so richtig wächst, dass der Boden zu sehr verdichtet ist. Und auch kurzfristig.
Bis heute?
Bis heute, ja. Also tatsächlich, wenn man mit aufmerksamem Auge entlangläuft, sieht man, wo teilweise die Grandstands und sowas standen.
Okay.
Und tatsächlich, wenn man zurückblickt, so 2016, 2017 hatten wir massive Platzqualitätsprobleme, wir hatten Schneeschimmel, wir hatten Dollarspot, die dann schon irgendwie auf die Pflegemaßnahmen vom Solheim Cup zurückzuführen ist. Das sieht man noch heute auch noch in den Bodenproben. Was natürlich einfach auch daher kam, das war im Spätsommer, das war im September und das Wetter war schlecht.
Ja.
Also es hat geregnet, es war relativ kalt morgens, es wurde dann warm tagsüber mit der Sonne. Also tatsächlich alles, was den Daniel Lüttger als Chef des Greenkeepings nervös macht, was einfach perfekt ist für
alles
Krankheiten.
Alles ist passiert.
Alles und tatsächlich wir da immer noch das hinter uns herziehen, auch wenn die Platzqualität jetzt die letzten Jahre absolut herausragend war. Aber ich glaube, unser Team, auch da haben wir langjährige Mitarbeiter, da einfach auch immer sehr aufmerksam sind und nicht alles, was wir so im Alltag machen, einfach einfach so hinnehmen, sondern da sind auch einfach Strukturen etabliert worden, die vor meiner Zeit waren, dass wir jeden Tag des Jahres Greenkeeping vor Ort haben. Das heißt, 365 Tage im Jahr ist ein Teil des Greenkeeping-Teams vor Ort, ob das jetzt in Weihnachten in ein paar Wochen, ob das an Silvester, Neujahr, einfach damit so Auswirkungen auf den Grüns auf dem Platz nicht mehr passieren, sondern wenn wir was sehen, dass wir dann auch schnellstmöglich reagieren können.
Nimm mal nochmal alle mit auf die Reise. Wie viele Leute arbeiten im Maschinenraum auf diesem riesen Kreuzfahrtschiff St. Leon Roth?
Im Maschinenraum im Greenkeeping? Oder insgesamt?
Nee, allgemein. Also es gibt bestimmt Leute, die sich das nicht richtig vorstellen können. Wir erzählen das zwar oft, oder natürlich, wenn ich hier war, erzähle ich auch immer, ich war in St. Leon Roth. Klar, und es geht bestimmt vielen so, die hier auch mal gespielt haben oder mal zu Gast waren. Viele aus dem süddeutschen Raum haben es nicht so weit, aber jetzt, keine Ahnung, gibt es ja vielleicht auch jemand, der irgendwie in Berlin oder in Hamburg sitzt und noch nicht das große Glück hatte, hier gewesen zu sein und kann sich jetzt schwer vorstellen, wie groß das ist.
Ja.
Du hast damals bei dem Vortrag auch ein paar Zahlen genannt, die haben mich auch überrascht, wie viele Menschen hier arbeiten.
Ja, also einmal vorne angefangen, unsere Fläche sind ungefähr 215 Hektar. So im Vergleich, wir haben natürlich 50 Löcher, wir haben zwei 18-Lochplätze, einmal 9-Loch und einmal 5-Loch, deswegen die 50. Wir haben eine große Trainingsanlage. Normalerweise, wenn du sagst, eine Golfanlage so um die 75 Hektar, ist, glaube ich, so wahrscheinlich der Schnitt für 18 Löcher.
Ja.
Also wir sind sehr groß insgesamt als Anlage. Dann haben wir ungefähr 120 Mitarbeiter, die fest bei uns arbeiten.
120, wir wollen kurz festhalten. 120 Leute,
ja,
okay,
genau. Krass. Was aber daran liegt, dass wir alle Abteilungen selber bei uns haben. Das heißt, wir haben die Gastronomie bei uns, wir haben den Pro-Shop bei uns, wir haben die Akademie bei uns. Das heißt, wir haben kein Geschäftsfeld verpachtet, sondern sind alles Mitarbeiter von uns.
Ja.
Was natürlich die Zahl nach oben treibt. Aber mit Saisonkräften, Aushilfen im Sommer kommen wir schon auf 170 bis 180 Personen, die hier im Alltag beschäftigt sind.
Wie kann man sich jetzt so einen Alltag bei dir, so einen Arbeitsalltag vorstellen als der Chef von dem Ganzen?
Tatsächlich.
Fährst du mit dem Kart durch die Gegend bei dieser und sagst, heute bin ich mal da hinten und guck mir mal das da an?
Ich habe den Vorteil, Kollegen kommen zu mir.
Okay, gut.
Und tatsächlich mit der Übernahme, als ich im September 2023 hier angefangen habe, wurde die damalige Geschäftsführerposition auf mich als Clubmanager und auf die Cordula Humbert als kaufmännische Leitung aufgeteilt. Das heißt, das, was früher Eiko zu zweit alleine gemacht hat, machen wir jetzt zu zweit.
Ja.
Was tatsächlich jetzt auch absolut notwendig ist, einfach durch die Größe und die Themen, die wir im Alltag haben. Wir das gut auf zwei Leute aufgeteilt haben und auch sehr gute, sich ergänzende Expertisen haben. Wie sieht mein Alltag aus? Tatsächlich im Winter deutlich strukturierter als im Sommer. weil natürlich jetzt im Winter weniger Spielbetrieb auf der Anlage ist, keine Turniere stattfinden. Das ist schon das Thema, wo ich sehr involviert bin. Wie sieht ein normaler Arbeitstag aus? Ich habe meine Jurfix-Termine mit den Abteilungsleitern jede Woche, mindestens eine Stunde, wo wir die Themen durchgehen. Bin aber auch sehr operativ, vor allem im Turnier und im Mitgliedergeschäft eingebunden. Das heißt, ich mache den Großteil der Siegerehrung, mache ich selber. Bin in einigen Turnieren, in großen Kundenturnieren auch in der Organisation selbst involviert. Am Ende stehe ich vorne, habe die Themen auch zu verantworten. Hart gesagt, die Arbeit machen die anderen.
Sehr gut. Da hast du schon mal alles richtig gemacht. Ja. Bedeutet aber auch, es ist ja auch bekannt, dass ihr extrem auch Wert legt. Ihr seid Stützpunkt auf das Thema Profisport, Leistungssport, Akademie und so weiter und so fort. Das ist ja auch nochmal ein ganz großer Bereich. Mhm. Also man muss sich das schon so vorstellen. Ihr habt eure Mitglieder, ihr habt die 218 Lochplätze, aber ihr habt ja auch ein, also ich durfte mal, als Flo noch aktiv war, damals war es ganz neu, in euer Gym. Mhm. Also da schlagert man ja mit den Ohren.
Ja.
Wenn da der Athlet ein bisschen falsch seinen Nacken nach links dreht, dann geht schon der KI-Roboter irgendwie los und sagt, Momente mal, du machst deine Übung falsch.
Ja.
Jetzt weiß man aber auch, du hast es schon gesagt, ihr habt natürlich mit Dietmar Hopp auch jemand, der diesen Sport überragend liebt, der auch natürlich ganz viel investiert, der, glaube ich, aber auch ein paar große Ziele immer mal setzt. Also es gab mal, glaube ich, irgendwann auch mal von ihm die ganz klare Ansage, war es zu diesjährigen zum Ryder Cup oder zum, also irgendwie muss da mal einer aus St. Leon Roth dabei sein?
2018 war das geplant.
2018.
Club 2018, ja.
Ist ja mal ein Ziel, kann man ja mal setzen, aber ist ja schon auch hochgesteckt.
Ja, und Flo und ich haben das leider nicht geschafft.
Ja, verdammt.
Ja, tatsächlich, der Jugendleistungssport ist ein großes Thema bei uns im Club. Wir haben über 400 Kinder, die bei uns über die Altersstrukturen von Bambini, also ab 3.
400?
Ja, 400.
Okay.
Ab 3 Jahren kannst du bei uns im Golftraining kommen, angeleitet bis hoch Damen-Herren-Mannschaft. Natürlich, wir fördern in den Teams, in den Strukturen und darüber, das ist ein großes Thema bei uns im Alltag, weil tatsächlich einfach vor allem am Nachmittag dann die Kinder aus den Schulen kommen und hier das Training abgehalten wird.
Also wie Skischule dann? Also kann man sich das so vorstellen?
Boah, ich bin lange nicht mehr Ski gefahren. Tatsächlich.
Du hast dann diese Gruppen aus verschiedenen Altersklassen und du musst dich ja da wirklich um die kümmern. Wie viele Golftrainer-Pros sind hier?
Tatsächlich im Leistungssport sind bei uns 11 Trainer aktiv.
Okay.
Also Golftrainer plus natürlich das Athletikteam, die auch eine wesentliche Rolle bei uns spielen. Und es ist strukturiert, je älter du wirst, desto mehr ist natürlich auch eigenständiges Training, Mannschaftstraining, Einzeltraining. Also die Jungs und Mädchen sind da schon sehr beschäftigt. Aber am Ende ist es auch die klare Zielsetzung. Also unser Ziel ist es, deutscher Meister zu werden, bei den Herren, bei den Damen, international in den Einzeltiteln erfolgreich zu sein. Deswegen machen wir das alles. Und jetzt tatsächlich, ich glaube, mit mir da im Alltag drin, der selbst das erlebt hat, auch als guter Sparringspartner für die Trainer oder auch für die Kollegen im Backoffice, da bewegen wir schon einige Themen nach vorne. Und ja, wenn wir tatsächlich jetzt sehen, wie die Damenmannschaft dieses Jahr gespielt hat beispielsweise, haben alle 5 Spieltage gewonnen der Bundesliga Süd, haben dann Halbfinale und Finale bei der DGL im Final Four wahnsinnig dominiert, toll gespielt und dann auch die European Club Trophy mit eher dem Nachwuchsteam, weil die Topspielerinnen schon wieder zurück im College in Amerika waren. Einfach, wir haben so eine tolle Dichte insgesamt durch die ganze Förderung und da sind wir mega, mega stolz drauf.
Wenn man jetzt sagt 400 Kids, könnt ihr ungefähr einschätzen, wie viele es dann schaffen auf die große Bühne? Was ja im Endeffekt euer Ziel auch ist.
Noch zu wenige.
Okay.
Tatsächlich, wir haben jetzt seit diesem Jahr das Tourteam SLR gefoundet sozusagen, was dann wirklich die Kombination aus einem Teil unserer Profis und die Spitzenamateure auch bei uns aus der Förderung sind. Auf der Damenseite mit Leonie Harms, Selina Sattelka und Chiara Horder sind wir da etwas weiter als im Herrenbereich, aber ich glaube, mit den Spielern, die wir da jetzt im Petto haben, mit Karl Siemens, Philipp Kattich, Jiri Zuska und dann bei den Amateuren, ob das Tim Wiedemeyer ist, mit dem ihr auch, glaube ich, gesprochen hattet, Nils Levi Bock, da haben wir echt schon eine Top-Qualität, die danach kommt und ich bin gespannt, wie da die Zukunft aussieht und meinen vollen Support haben die Spieler auf jeden Fall.
Krass, also es ist schon Wahnsinn. Würdest du sagen, weil wir jetzt in der letzten Folge haben wir mit Stefan Jäger auch so ein bisschen über das Thema College Golf und Amerika und so weiter gesprochen. Eigentlich müsste es ja euer Bestreben auch sein, und ihr seid ja auch da schon sehr weit, dass eben nicht alle als erstes auf die Idee kommen, nach Amerika schnell zu gehen und dort dann in Richtung Profigolf loszulegen oder die letzten Hürden dann quasi zu nehmen. Wie schafft ihr das, dass es vielleicht dann doch eher mal drüber zu diskutieren gilt, nicht nach Amerika zu gehen, sondern bei euch zu bleiben?
Tatsächlich, das ist ein strukturelles Thema, glaube ich. Wenn du jetzt sagst, und da sind wir, beurteilen wir jeden Spieler oder jede Spielerin immer einzeln in den Gesprächen, dass man dann die Trainer, Eltern, die Verantwortlichen insgesamt, hängt, glaube ich, einfach ganz klar mit, okay, wo möchtest du hin und wie weit bist du sportlich, wenn du bei uns in der Schule fertig bist? Weil natürlich das Konzept, was wir in der Betreuung fahren, sehr eng an den Spielern dran, gutes akademisches Konzept außenrum, unterscheidet sich drastisch von dem, was in Amerika passiert. Entweder du spielst gut in Amerika, dann spielst du spielst nicht gut, spielst halt nicht.
Okay.
Bei uns anders. Wir betreuen die Spieler sehr intensiv. Wenn, jetzt haben wir das Thema mit Nils Levi Bock, der jetzt fertig ist mit der Schule, wo wir sagen, okay, er ist vielleicht noch nicht ganz bereit, den Weg ins Profilager zu schaffen. Der geht jetzt nächstes Jahr aufs College. Ich glaube, der geht nach Florida jetzt im August nächstes Jahr. Karl Siemens beispielsweise war kurzzeitig im College, aber wir haben jetzt hier eine Rahmenbedingung geschaffen, dass er zurückkam und dann direkt Profi wurde. Dass wir einfach gucken, okay, welche Rahmenbedingungen braucht der einzelne Spieler? Was können wir hier liefern? Und einfach abwägen, okay, wo hat er die beste Möglichkeit, sich zu entwickeln? Und das aber immer im Einzelfall. Aber insgesamt auch klar, wir sind in Deutschland noch nicht so weit, dass jemand einen akademischen Abschluss neben seinem Profigolf machen kann. Das habe ich vorhin, haben wir es anmoderiert, erwähnt, bei mir war das, ich habe es total unterschätzt, und ich glaube, dass da die Strukturen mit den Unis, mit den Fernhochschulen noch nicht so weit ist, dass tatsächlich mit dem zeitintensiven Sport, mit den vielen Reisen hier die Möglichkeiten geschaffen sind, dass du wirklich beides gut machen kannst im Golf. Noch nicht.
Kommen wir mal auf die Amateurseite, weil ihr seid ja ein ganz normaler Golfclub. Also es klingt total komisch, aber ihr seid ja ein ganz normaler Golfclub, wo man nicht unbedingt immer gleich auch sagen muss, okay, ich will auch mal Ryder Cup spielen. Wie herausfordernd ist das denn für euch? Also ihr seid ja, also das Erste, was einem einfällt, auch wenn man jetzt mit Leuten spricht, ist, naja, St. Leon Roth, das ist ja schon quasi Olympische Spiele, Profi, Leistungssport, so. Mhm. Und wenn ich da auf die Range gehe, weiß ich nicht, weil die können das ja da alle.
Ja.
Das ist so ein bisschen so ein Image, was ja logisch ist. Mhm. Also ist ja ein bisschen so, als würdest du sagen, ich versuche mal in die Kreisliga-A-Mannschaft, ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, beim FC Bayern zu kommen.
Mhm.
Ist ja schon mal was anderes. Du gehst dann nicht zu Ebersbach SC oder so, sondern du gehst halt eben zum FC Bayern. Und so ähnlich seid ihr ja auch aufgestellt. Wie ist es im Breitensport bei euch? Ist es eine Challenge, neue Mitglieder zu finden? Genauso die gleiche Challenge wie bei allen anderen Clubs? Oder habt ihr einfach diese Strahlkraft, dass es doch genügend Leute gibt, die sagen, naja, erstens hat er der Tiger gespielt, dann muss ich da sowieso auch mal abends an der Bar sitzen. Und zweitens, da will ich Mitglied werden.
Also grundsätzlich erstmal freuen wir uns über jedes neue Mitglied. Auch jetzt an alle Hörer. Kommt gerne zu uns. Bei uns ist toll. Wie du ja gerne sagst.
Ich kann es nur bestätigen. Es ist toll hier. Es ist überragend hier. Gar keine Frage.
Und auch wir haben mit den Herausforderungen zu kämpfen, mit denen der ganze deutsche Golfmarkt zu kämpfen hat.
Ja.
Und da zählt dazu die Mitgliedschaftsstruktur, dass wir Themen haben, dass wir gerne mehr Mitglieder aufnehmen wollen. Da jetzt auch neue Strukturen geschafft haben mit Modell für eine junge, erwachsene Mitgliedschaft, die etwas günstiger ist, weil einfach auch da der demografische Wandel, die Zielgruppe, die jetzt sag mal 30 bis 40 ist, andere Anforderungen hat, die vielleicht jetzt die 60-Jährigen haben. Und diese Kombination, das unter einen Hut zu bringen, ist die Herausforderung, mit der ich mich auch im Alltag beschäftige. Und wir einfach insgesamt, wir haben 2100 Mitglieder insgesamt im Leistungssport und haben aber Kapazitäten durch die Größe doch deutlich mehr aufzunehmen. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, insgesamt die Community in der Mitgliedschaft. Also dass Mitglieder, die neu reinkommen, dann auch vernetzt werden, die Turniere miteinander spielen, über Clubveranstaltungen, einfach andere Mitglieder kennenlernen. Weil das ist meine feste Überzeugung. Du kommst in den Club und bleibst in dem Club, wenn du dich dort wohlfühlst.
Ja, klar.
Und da versuchen wir die Rahmenbedingungen zu schaffen, neben einem tollen Golfplatz, neben einer tollen Infrastruktur. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass so dieser weiche Teil, wie fühle ich mich wohl, habe ich Leute, mit denen ich Golf spielen kann, tatsächlich die Leute dann auch bei uns im Club behält.
Wir sprechen da immer von so einer Art Hürde, die man ja mal, also man muss einmal über die Mauer springen. Meistens ist es ja wirklich so, dass bei vielen, die mal überlegen, diesen Golfsport sich mal anzugucken, da reicht ja schon so ein bisschen dieses Thema, okay, wie kann ich da einfach hingehen? Also so diese ganz leichten Überlegungen, die manchmal schon dazu führen, dass sie sagen, das ist bestimmt nicht so einfach, nee, da gehe ich jetzt gar nicht hin. Aber wie kriegst du es zum Beispiel hin, als St. Leon Roth zu sagen, die Tore sind auf, du kannst bei uns auch einfach nur mittags zum Schnitzelessen kommen, sage ich jetzt einfach mal salopp,
ja,
und guck dir doch mal den Laden an. Wie macht ihr das?
Und das ist tatsächlich mit die größte Challenge, die wir auch haben im Alltag, weil selbst bei uns im direkten Umkreis Leute nicht wissen, dass du bei uns einfach ins Restaurant gehen kannst, dass das Restaurant öffentlich ist.
Ja.
Deswegen, wir sind da deutlich aktiver in der Kommunikation, ob das in Social Media ist, wo wir sagen, Leute, kommt zu uns und auch Veranstaltungen machen, die jetzt erstmal am ersten Blick sagen, okay, aber komisch, dass St. Leon Roth das macht. Also wir haben, ob das ist, wir haben drei große Partys im Jahr bei uns im Clubhaus, mit auf der Terrasse oder in im Restaurant, wo einfach eine fette Party steigt. Oder einfach sagst, okay, so kommen Leute, die grundsätzlich erstmal nichts mit dem Golfsport zu tun haben, mit uns erstmal in Berührung. Weil erstmal ist das Image, so wie du es auch angesprochen hast, okay, St. Leon Roth, das ist elitär, das ist edel, da darf ich doch bestimmt nicht hin. So ist es überhaupt nicht. Sondern wir freuen uns, wenn wir unseren tollen Sport jedem näher bringen dürfen. Und dann natürlich über einen Schnupperkurs, da sind wir schon, gucken, dass es in unsere Struktur reingeht, weil wir auch immer das Thema der Sicherheit irgendwie auch im Blick haben müssen. Wir können jetzt nicht jemanden, der noch nie Golf gespielt hat, einfach auf dem Golfplatz loslassen.
Das ist klar.
Aber grundsätzlich die Möglichkeit, bei uns Golf zu spielen, Golf zu lernen, da sind wir total offen und kommt vorbei. Und wenn es nur fürs Schnitzelessen ist, tatsächlich unser Sport ist so toll. Und das ist auch das, meine fast schon Liebe zum Golfsport, die einfach seitdem ich klein bin, so in mir drin ist. Golf ist so ein toller Sport, dass ich einfach nur jedem nahelegen kann, probiert es aus und spielt Golf. Unbedingt.
Wie oft spielst du eigentlich noch?
Oh, tatsächlich, ich habe dieses Jahr relativ viel gespielt,
okay,
weil ich spiele bei uns aktiv in der AK30-Mannschaft, das ist mir wichtig. Und wir hatten dieses Jahr die deutsche Mannschaftsmeisterschaften hier in St. Leon Roth. Und das war mir wichtig, dass wir da gut abschneiden als Mannschaft. Deswegen, ich hab dieses Jahr 10 Turniere gespielt, insgesamt Ligaspielbetrieb und ich glaube 3 oder 4 interne Turniere. Und ich versuche im Sommer einmal mit meinen Mannschaftskollegen in der Woche dienstagsabends 18 Löcher zu spielen. Das würde ich sagen, schaffe ich 3-mal im Monat vielleicht. Also spielst du vielleicht 1-mal in der Woche ungefähr Golf. Aber tatsächlich jetzt bis März eher so 0-mal.
Okay. Ja. Mo, das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, dass ich bei dir im Büro sitzen durfte.
Sehr gerne.
Schlussfrage, aber die ist wahrscheinlich obsolet. Ziele für 2026. Alle Mannschaften müssen deutscher Meister werden.
Ja.
Ja. International auch alle Pokale am besten abräumen.
Alle ist vielleicht ein bisschen viel, aber tatsächlich, dass wir einfach in den Einzelwettkämpfen, so wie wir dieses Jahr abgeschnitten haben, auch weiterhin einfach eine Rolle spielen im europäischen Golf.
Wie viele neue Mitglieder?
So viele, wie sich bei uns wohlfühlen. Also tatsächlich, das ist schwer, eine Zahl hinten dran zu legen. Wir werden jetzt einige Themen auch angehen mit unserem Jubiläum, wo wir einfach hoffen, dass wir auf uns aufmerksam machen können, auch den Golfern in der Umgebung oder auch weiter zeigen können, für was wir stehen, welche Qualität wir bieten können im Alltag. Ich vergleiche es immer gerne so, oder das ist auch die Antwort, die ich an die Kollegen stelle. Für uns ist es wichtig, dass egal, ob du an einem Montagmorgen, an einem Dienstagabend, an einem Samstagmorgen, wie auch immer, unsere Aufgabe ist es immer, ein tolles Erlebnis zu liefern. Für jeden Einzelnen. So ein bisschen wie im Urlaub, nur eben näher. Das ist unsere Aufgabe. Und damit über die Konstanz, über das ganze Jahr über, in dem, was wir als Kollegen, was wir als Golfclub St. Leon Roth darstellen, das ist unsere Aufgabe. Und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Leute begeistern können, die bei uns Golf spielen, so wie ich es gelernt habe, wie es meine Familie hier macht. Es ist ein Ort zum Zusammenkommen, zum Wohlfühlen, zum Golfspielen. Wir haben ein tolles Restaurant. Also und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier arbeite, sondern weil ich wirklich tief davon überzeugt bin, dass das, was die Kollegen, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen, echt besonders ist. Und ich einfach hoffe, dass viele Leute zu uns kommen und einfach gemeinsam mit uns das hier erleben können.
Schreibt uns, liked uns. tea-time.golf. Tea Time. Der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von Pod Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.